Ja. Willkommen zu meiner Präsentation über langweilige Linux-IP-Router. Ich zeige heute ein kleines Rezept, wie es gelingt, mit wenigen Handgriffen eine aktuelle Linux-Distribution in einen pflegeleichten IP-Router umzubauen. Das Ziel ist ein möglichst langweiliges Linux-System, das man auch mal für ein paar Monate im Wandschrank vergessen kann, ohne dass das Internet ausfällt. Der Internet-Uplink, ich muss die Slides da an die andere Position bringen, sonst ist der Weg mit der Maus zu weit. So. Genau. Der Internet-Uplink gehört für uns alle wohl zur kritischen Infrastruktur. Die Verfügbarkeit ist zentral, sonst hängt der Hausfrieden bald schief, egal ob zu Hause oder im Betrieb. Das führt leider manchmal dazu, dass die Software auf den Router nie aktualisiert wird. Das ist schlecht, denn wenn ein solches Gerät einmal kompromittiert ist, dann sind auch die Endgeräte im eigenen Netzwerk nicht mehr sicher. So, welche Vorteile bringt eine normale Distro gegenüber spezialisierten Appliances? Für mich das wichtigste Argument ist die Vertrauenswürdigkeit der Lieferkette. Dazu gehört erstens, dass die Last der Wartung von Softwarepaketen auf zahlreiche Leute verteilt wird. Es gibt klare Regeln, wie neue Software und neue Versionen in der Linux-Distribution landen. Dazu gehören ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Verwendung von Versionskontrolle, reproduzierbaren Builds, kryptografische signierte Kataloge, das Web of Trust und die Projektführung. Der Betrieb von Systemen mit einem angemessenen Sicherheits- und Verfügbarkeitsniveau ist für AdministratorInnen, die sich auf eine Distribution verlassen, wesentlich weniger aufwendig. Ich gebe es zu, bis hier waren die Folien gleich wie bei meinem letzten Vortrag von vor einem Jahr. Ich finde das Thema wichtig genug, dass ich das ab und zu mal wiederhole. So. Im weiteren Verlauf werde ich mich auf folgende Softwarepakete stützen und den Router zu konfigurieren. Debian 12, Systemd Networkd, NFTables für die Konfiguration der Firewall, Unattended Upgrades für automatische Aktualisierungen. Ich habe hier eine APU 2. Das System ist frisch aufgesetzt. Weder Uplink noch Downlink sind hier konfiguriert. Der Zugriff auf die Konsole erfolgt via serielles Kabel. Dieses serielle Kabel will ich möglichst bald loswerden und durch eine SSH-Verbindung ersetzen. Dazu muss ich auf dem Router eine IP konfigurieren. Ich habe noch was vergessen. Also ja, wenn das Ganze zu langweilig ist, soll Router 7 versuchen. Das ist ein Projekt von Michael Schappelberg und das implementiert den hier präsentierten Funktionsumfang in einer Handvoll statisch kompilierten Go-Binaries. In einer so gebauten Appliance gibt es keine Kommandozeilen-Tools, keine Scripts, keine libc und kein SSH. Es läuft nur der Linux-Kernel mit ein paar minimalen Services on top. So. Slides. Huh? Jetzt scrolle ich da durch mein Skript. Das ist die APU 2, die haben wir gesehen. So. Das Gerät hier hat drei Ethernet-Schnittstellen, keine davon ist angeschlossen. Und ich habe mich auch noch nicht entschieden, welchen Port ich für was verwenden will. Vielleicht möchte ich später die LAN-Ports mit einer Bridge verbinden oder VLANs einrichten oder ein Link-Aggregation machen. Wenn ich jetzt die Management-IP auf einen von diesen Ethernet-Ports lege, dann ist...
Bist du sicher, dass das oder Beamer angezeigt wird, wo Lücke da sind?
Ja. Dann ist die mir später garantiert im Weg. So. Das ist aber gar kein Problem, weil unter den Netzwerkprofis gibt es ein gut gehütetes Geheimnis. Es spricht nämlich überhaupt nichts dagegen, die Management-IP auf dem Loopback-Interface zu konfigurieren. Das Loopback-Interface ist immer up. Es eignet sich daher prima für eine fixe Management-IP. Gibt dann noch eine URL, wer es nicht glaubt. Die IP-Adresse, die hier steht, stammt aus dem RFC 3849. Dieses Dokument legt fest, dass alle Adressen, die mit 2001 DB8 beginnen, zu Dokumentationszwecken verwendet werden dürfen. Ich habe für diesen Vortrag ein /56-Präfix ausgesucht. Ein Präfix mit dieser Größe kann in 256 Subnetze aufgeteilt werden. Wenn ihr zu Hause einen Internetanschluss habt, ist üblicherweise vom Provider, wird der Präfix vom Provider festgelegt. Dieser ist entweder /48, /56 oder /60. So, der Router braucht eine IP. Wenn ich fixe IPs für Geräte vergebe, dann verwende ich folgende Methode. Als erstes gebe ich dem Gerät einen Namen. Es gibt Leute, die als Domain .lan oder .local oder .box verwenden. Oder auch eine Subdomain der Firmendomain. Zum Beispiel .lanexample.com. Ich empfehle grundsätzlich, eine separate Domain zu registrieren für das Netzwerk. Eine unregistrierte Top-Level-Domain wie zum Beispiel .lan zu verwenden, kann später zu Problemen führen. Das hat kürzlich die Firma AVM, die Herstellerin der Fritzboxen, erfahren müssen, weil jemand versucht hat, die Top-Level-Domain.box zu registrieren. In diesem Fall habe ich dem Gerät den Namen gw.example.com gegeben. Natürlich besitze ich example.com nicht. Genau, wenn ich mich für einen Namen entschieden habe, dann berechne ich davon einfach die SHA-256-Summe. Damit fülle ich die restlichen Stellen nach dem Präfix auf. Das ergibt die IP-Adresse für dieses Gerät. Den Namen und die IP-Adresse lege ich hier im entsprechenden DNS-Server ab. So muss ich mir nur noch den Namen merken. So, damit ich die Berechnung nicht immer von Hand machen muss, habe ich mir ein kleines Tool geschrieben. Es ist unter der URL auf der Folie ist es verfügbar.
Mit der Kollision?
Kollisionen? Für SHA-256? Ja, ist möglich. Bei der Anzahl Geräte, die ich betreibe, ist es quasi ausgeschlossen. So, nach diesem kleinen Exkurs komme ich wieder zurück auf den Router. Wie eingangs erwähnt, verwende ich System D Network D für die Netzwerkkonfiguration. Im Verzeichnis etzt System D Network lege ich entsprechende System D Unit Files an. Das erste nenne ich low.network. Low steht für Local Loopback. In der Match-Section stehen die Kriterien, die festlegen, auf welches Interface sich diese Unit bezieht und unter welchen Umständen sie aktiv wird. In diesem Fall verwende ich einfach den Namen des der Netzwerkschnittstelle, nämlich LO. In der Network-Section steht die Konfiguration, die auf das Interface angewendet wird. Mit der Keep Configuration-Option teile ich SystemD mit, dass die bestehende Konfiguration nicht verworfen werden soll. Das ist nötig im Falle vom Loopback-Interface, weil SystemD sonst die Konfiguration zurückrollt, die der Kernel bereits beim Systemstart gesetzt hat. In der Address-Option steht die IP-Adresse für den Router. So, das müsste ich jetzt erledigen. Jetzt bin ich da auf dem, also in der Shell bin ich da auf dem Up-Router. So, das müsste dann so. Warum sieht man nichts?
Im Fokus ist auf der Schelle.
Ah, ich habe den Screen beendet. Moment. Da. Ja, ich sehe was anderes, es kommt. Sorry. Ich kille das mal hier. Dann Screen X. There's no screen attached? Okay. Jetzt sieht man wieder was. Hä? Jetzt muss ich dann einen zweiten Screen starten, dann kommt es gut. Voilà. Oh, der Screen im Screen funktioniert nicht.
Das ist A oder B, wenn du den zweiten Screen machst, musst du zweimal machen.
Let's see. Vielleicht kann ich so fixen. Screen is terminating. Dann machen wir das hier. So. Und dann versuche ich von hier zu attachen. Ja. So, jetzt sieht man es. Eh? Voilà. Okay, jetzt habe ich vorhin. Ja, die Gewohnheit. So, das ist jetzt unsere Config da. Genau. Als nächstes wähle ich ein Interface. Das wäre das vorige. Als nächstes wähle ich ein Interface, wo ich meinen Laptop anschließen kann. In diesem Fall ist es die erste Ethernet-Schnittstelle mit dem Namen ENP1S0. In der Network-Section lege ich die IP-Adresse fest. Alle Adressen aus dem Bereich FE80/10 sind für den Link Local-Einsatz reserviert. Diese Adressen werden dann verwendet, wenn zwei Geräte direkt im gleichen Netzwerksegment miteinander verbunden sind. Es bietet sich an, dass auf dem Router eine Link-Local-Adresse konfiguriert ist, die einfach zu merken ist. Wenn nur ein Router vorhanden ist, dann bietet sich die FE80/1 als Default-Gateway an. Das erleichtert die Konfiguration von Endgeräten mit statischen IPs. So, wenn in der Network-Section die IPv6 Send Error an ist, muss noch festgelegt werden, aus welchem IP-Bereich sich die Clients bedienen sollen. Das wird in der IP6 Prefix Section festgelegt. Das ist ganz unten. Es empfiehlt sich außerdem, den Clients mitzuteilen, dass die Management-IP auf dem Router. So. Dass die Management-IP auf den Router über diesen Link erreichbar ist. Dazu ist die IPv6-Root-Präfix da. Das sind jetzt einige Sections mehr, die ich da konfigurieren muss. Aber wenn ich das mache, ist dann eigentlich das Stateless Auto Configuration effektiv live. Ich suche mir da noch die Unit, die entsprechende. So. Ja, not working. Versprecher. Da ist irgendwie zu wenig mitgekommen. Da sollte noch Root-Präfix. Sowas. Genau. Ist eine, ja, ist nicht ganz das, was auf den Slides steht. Ich mache einen weiteren Root-Präfix hier rein und sage damit allen Endgeräten, dass das ganze Subnetz, also die ganze Slash 56 soll auch über dieses Interface laufen. Dann muss ich mein Wireless-Netzwerk nicht ausmachen. Und sonst ist es halt der Default-Gateway, der dann die ganzen Redirects macht. Aber so kann ich einfach so weiterarbeiten. Genau. So, dann kommen wir zum abenteuerlichen Teil. Ah. Möglicherweise läuft das Ding noch nicht.
Network.
Danke. Stimmt's jetzt? Wunderbar. So. Das hat jetzt die Konfiguration gemacht. Die können wir da anschauen. Jetzt haben wir Loopback-Interface. Und das, ja. Und das Ethernet hat noch keinen Carrier. Das muss ich jetzt da einstöpseln. Ich nehme an, das ist das hier. Und ich hoffe, ich überwische da den richtigen Port. Kein Carrier. Ja, das sieht gut aus. Degraded steht hier, weil das Ethernet-Interface keine Routable IP hat. Also es hat nur Link-Local. Aber das ist mir jetzt eigentlich Schnuppe. Weil ich habe die Routable IP ja auf dem Local Loopback-Interface. So. Genau, wie gemacht. Weil ich ja Example.com nicht besitze, habe ich es mir einfach gemacht und die IP einfach ins Host-File eingetragen. Also ich kann jetzt hier den Screen verlassen und die serielle Konsole ab. Ja. Neuen Screen machen. Nee, das ist noch hier. Hm? Yes. So. Jetzt ist die serielle Konsole weg und jetzt müsste ich eigentlich via SSH auf das Gerät kommen. Ha! Nein. wenn ich meinen Laptop noch sage, dass ich das tun soll. Fallback. So. Voilà. Key Verification failed. Ja, da habe ich einen Key hinterlegt. Der stimmt jetzt nicht mehr, weil ich gestern noch das Gerät neu aufgesetzt habe. Die neuen Host, ja, natürlich, sorry. Blackout. So. Alles klar. Gut, also jetzt habe ich das, den seriellen Port überlebt. Bei anderer Hardware würde man den initialen Verbindungsaufbau wahrscheinlich mit einem Bildschirm und einer Tastatur machen oder sowas. Oder ja, eben seriell, kann ich da abhängen. Gut. Voilà. Ich mache meist bei meinen Geräten ein Fallback Internet Uplink, und das mache ich so, dass ich einfach dass mein Telefon auf den USB-Tethering mache. Das funktioniert wunderbar auch mit WLAN, also ich muss da nicht unbedingt über meine Daten. Nehme ich da irgendeinen Port? Und das heißt, wenn ich irgendwas reparieren muss oder wenn irgendwie der Internet-Uplink nicht funktioniert oder irgendwas so, dann kann ich mit meinem Handy kann ich dann trotzdem den Router weiter betreiben. Die Fallback-Unit, die bezieht sich hier auf ein auf irgendein Interface, das mit ENX beginnt. Mein Handy hat, also ENX ist der Präfix für USB-Netzwerkkarten. Mein Handy macht jedes Mal, wenn ich Tethering einschalte, eine neue MAC-Adresse. Das heißt, der Device-Name ändert bei jedem Mal. Oder? In diesem Fall mache ich auch eine Root-Metrik, eine sehr hohe Root-Metrik rein, damit, falls das WAN-Interface dann wieder hochkommt, dass es dann wieder übers WAN funktioniert. So. Voilà. Da habe ich natürlich nur IPv4. Aber wir haben jetzt einen Link, das heißt, wir können da Software installieren. Für dieses Setup brauche ich nicht so viel. Ja, PDF. Danke. Was macht er? Sag ihn her. Die machen was Lustiges. Okay, also ich habe keine genauen Zahlen, aber gespürt, am häufigsten fallen Linux-Systeme aus, wenn entweder der RAM vollläuft oder die Storage. Jetzt habe ich meinen Cursor verloren, sorry. Da ist er. So, gerade bei Embedded-Systemen oder kleinen Systemen ist es wichtig, dass das Web-Device nicht auf einem Storage-Device läuft, die nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen verträgt oder langsam ist oder beides. Bei kleinen Systemen kann das ein Problem sein. Daher verwende ich als Web-Device typischerweise ZRAM. Es handelt sich dabei um einen uralten Trick. Diese Web-Pages werden komprimiert im RAM abgelegt. Also ja, es klingt wie Schiesse, aber das funktioniert erstaunlich gut. Was habe ich da? Was steht da noch? %Algo, ja. Genau, dann kann man das aktivieren. Ist ziemlich klein da, oder? Ist das wieder kleiner geworden? Nee, das war falsch. Wie kann man die Dinger listen? Listen. Ah, das ist ein Screen, da kann ich nicht scrollen. Ja, Magie halt. Ich erinnere mich nicht, wie ich die Swaps listen kann. Aber wahrscheinlich cat proc swap info. Ja. Genau, jetzt habe ich immer noch, also jetzt habe ich hier eine ZRAM-Swap-Partition. Die ist lustigerweise größer als die Swap-Partition auf der SD-Karte. Dann deaktiviere ich die Swap-Partition auf der SD-Karte. Muss wahrscheinlich den FS-Tab noch aktualisieren. Swap. Voilà. Damit habe ich die Storage nicht mehr als Swap-Device. Linux braucht ein Swap-Device, sonst kommt es nicht gut. Also auch wenn das RAM noch nicht voll ist, Swap ist wirklich wichtig. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, aber die, die ich auch schon, also ich habe diese Situation auch schon kennengelernt. So, ein Linux-System, weil es eine Standard-Konfiguration lange Zeit autonom dreht, macht irgendwann sein Root-Dateisystem voll. Die Recovery ist unter Umständen sehr mühsam. Ein weit verbreitetes Ursache für volle Laufwerke sind Log-Files. Die wichtigen Logs schippe ich auf ein externes System normalerweise, daher will ich auf der Device selbst normalerweise keine Logs speichern. Der systemd-journal nutzt einen Ringbuffer. Falls ein Verzeichnis unter varlog-journal existiert, werden die Logs dort persistiert. Falls nicht, dann wird nur der Ringbuffer verwendet. Unter Debian reicht es, das Verzeichnis varlog-journal zu entfernen, dann schreibt Journal die nicht mehr auf die SD-Karte. So, das wär's. Wahrscheinlich muss ich das Ding noch restarten. So, damit haben wir das Problem auch gelöst. Genau, unattended upgrades. Ich lasse alle meine Geräte so laufen. Sudo habe ich nicht da. Das ist lustigerweise, sehe ich jetzt mehr auf meinem Laptop als da. Wahrscheinlich hängt das mit der Schriftgröße zusammen. Nee. Ja. Genau, dann genau, das überspringe ich jetzt, damit das System dann auch bei einem neuen Kernel selbstständig neu startet, braucht es ein bisschen Config in Debian. So, das wäre es dann mit dem langweiligen Setup. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr langweiliges Setup. Das hier ist, ich mache die Schrift wieder kleiner, weil offenbar kann man sonst nicht alles lesen. Das ist die Standardkonfiguration von NFTables. Ich nutze NFTables, weil ich so die ganze Config der Firewall auf einmal anwenden kann. Also es ist nicht ein Skript, das schrittweise durchgeht und dann bei irgendeiner Regel, die ich falsch geschrieben habe, abbricht und dann habe ich nur eine halbe Firewall. Sondern NFTables kann ich in einem File oder auch mehrere Files, unterstützt includes, kann ich die Firewall definieren. Es gibt einen Check, also ich kann die Firewall checken und dann kann ich sie applizieren. Wenn ich Glück habe, habe ich mich nicht ausgesperrt. Genau, hier, ihr seht das leider nicht. Ihr seht das auf den Slides. Die Standard-Firewall sind einfach drei Hooks, die in NFTables reingehängt sind, mit Policy Allow. Und mein Ziel ist es jetzt, die drei Hooks so umzuschreiben, dass ich Policy Drop anfügen kann und immer noch weiter arbeiten mit SSH. So, als allererstes mache ich mir eine Möglichkeit zum Loggen. Also ich will wissen, was passiert. Mit NFTables kann ich auf einem virtuellen Interface TCP-Dump laufen lassen und dann bekomme ich die Logfiles, die Pakete, die hier mit dieser Instruction geloggt werden. Das heißt, ich benutze TCP-Dump nicht, um den Traffic zu dumpen, sondern ich benutze TCP-Dump, um die Logs zu lesen. Was mache ich jetzt? So, kopiere mir da die relevanten wäre die Output hier im Forward und hier im Input. Und die Regel hier selber ist eigentlich, es matcht auf alle Pakete und schmeißt es einfach in das Log rein. Das ist so die letzte Instruktion, die ich in diesen NFTables habe. Jetzt kann ich mit nft-check, -check mit richtig geschrieben, -file. Das überprüfen, da kommt nichts raus, wenn nichts rauskommt, ist gut. Kann ich das anwenden? Genau. Also, jetzt sollte eigentlich alles geloggt werden, was ich da mache. Hatten wir. Mit Q mache ich den Output ein bisschen kürzer. Q für kurz. Und hier ist die Device. Also, das ist wie ein virtuelles Interface, NFLog. Und hier die Ziffer ist die Gruppe. Also vorhin in den Regeln habt ihr gesehen, es ist die Gruppe 0. Da kann ich mehrere Gruppen machen, dass ich mehrere Arten von Traffic anders loggen kann. So, da sollte jetzt ziemlich viel SSH rauskommen. Genau, das ist jetzt im Prinzip die Verbindung, die halt steht. Jetzt mein Ziel ist es da, die Firewall so aufzubauen, dass da nichts mehr gelockt wird, und wenn nichts mehr gelockt wird, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich mich verbinden kann, auch mit Policy Drop. So, zu den grundlegenden Funktionen von Firewalls gehört das Connection Tracking. Wenn CT aktiviert ist, dann merkt sich der Kernel alle TCP-Verbindungen. Mit der ersten CT-Regel werden Verbindungen, die aufgebaut sind oder in Bezug zu einer aufgebauten Verbindung stehen, akzeptiert. Die zweite CT-Regel, die ihr hier seht, verwirft alle Pakete, die keinen Zusammenhang haben mit Verbindungen, die der Kernel kennt. Sobald diese Regeln aktiviert sind, wird nicht mehr jedes SSH-Paket protokolliert, sondern nur noch, wenn eine neue Verbindung aufgebaut wird. Versuchen wir das mal. Ich muss da wieder die Dinger copy-pasten. So. Das wäre die Input-Chain. Dann die Forward-Chain. Jetzt sehe ich immer noch SSH, das ist nicht das, was ich wollte. Warum sehe ich immer noch SSH?
Das ist der Connection, oder nicht?
Ja, aber ich habe ja die Regeln angewendet. Ah, meinst du, der Kernel kannte die Connection nicht? Nein, Connection Tracking sollte eigentlich vor den Regeln kommen. Ja. Ja. Danke. Ja, klar. Danke. Gut, also, jetzt wenn ich eine neue, jetzt versuche ich eine neue Verbindung aufzubauen, das sieht man jetzt nicht auf dem Screen, aber ich kann da ein bisschen Abstand machen. Jetzt baue ich eine neue Verbindung auf und jetzt erscheint die, oder? Gut, also Connection Tracking haben wir. Dann sieht man immer wieder dass eine Anzahl von ICMP-6-Pakete aufgezeichnet werden. Diese gehören zum Neighbor Discovery Protokoll. Werden diese Nachrichten blockiert, funktioniert die Kommunikation über IPv6 nicht mehr. Daher muss eine Regel für NTP in die Firewall aufgenommen werden. Machen wir jetzt. Das hier. Die muss nur in Input und Output rein, aber nicht in Forward. Weil das NTP ist ja wirklich Link Local. Ich bin verwirrt. Ah, ja. Die Indentation ist anders. Das ist ein bisschen verwirrlich. So. So. Zum NTP gehören auch die Router-Advertisements. Je nachdem, welche Rolle ein Interface hat, sollten entweder die Router-Advertisements oder die Router-Solicitation-Pakete akzeptiert werden. Interfaces lassen sich mittels Defines in Gruppen zusammenfassen. Das erleichtert die Formulierung der entsprechenden Regeln. Das sind die Gruppen, also ich kann irgendwie sagen, das ist wahrscheinlich das USB-Device und das ist mein Ethernet-Device. Und dann gibt es hier die Regeln dazu. Ich bin beeindruckt, wie ihr durchhaltet. Ich kann das so lange machen, bis alle rausgegangen sind. Also ich probiere da ein bisschen vorwärts zu machen, dass ihr euch nicht zu stark langweilt. Hier gibt es eine interessante Spezialität. Es gibt zwei Arten, auf Interfaces zu matchen. Die eine ist mit IIF, also Ingress Interface, und die andere ist Ingress Interface Name. Und ich matche jetzt auf Names, weil ich ein USB-Device mit Stern habe. Wenn man IIF macht, dann werden die Device-Namen einfach beim Reload aufgelöst und spätere Devices werden dann, also auf die Device-ID, und spätere Devices werden dann nicht mehr aufgenommen. Ich brauche eine entsprechende Regel noch in der Output-Chain. Die Output-Chain hier, Upstream, Downstream. Ich bin enttäuscht, dass Jack sich noch nie beschwert hat. So. Voilà, jetzt haben wir eigentlich fast keine Log-Einträge mehr, weil ich ziemlich alles berücksichtigt habe. Manchmal kommt da noch ein IPv4-Paket, das ist DHCP. Das interessiert uns nicht. Jetzt gibt es noch die Frage, SSH habe ich noch nicht eingetragen. Das würde ich jetzt auch noch gerade erledigen, damit ich mich wirklich weiterhin auf die Firewall verbinden kann. Das müsste wieder in die Input-Chain. Welches Slide bin ich? Genau, alles was aus dem internen Netzwerk kommt, also die Defines, die Tables, die akzeptieren auch IP-Adressen bzw. IP-Ranges. So. Alles was aus dem internen Netzwerk kommt, darf auf den Router per SSH verbinden. Das müsste hier vor dem Log stehen. Und die entsprechende Regel sollte lauten. So. Ah, und Ping ist hier auch noch drin. Also Echo Request ist einfach ein Ping. Gut. Mache ich Check, Reload. Und theoretisch, wenn ich jetzt eine neue SSH-Verbindung aufbauen will, sollte jetzt nichts mehr in den Log kommen. Ah, das Log muss ich noch. Hm? Ja. So, jetzt, wenn ich eine neue SSH-Verbindung aufmachen will, dann sollte das leer bleiben. Ja, das ist gut, das ist leer. Das hier ist nur die DHCP-Request von meinem Interface. Okay, damit können wir jetzt hoffentlich die Policy ändern. Das mache ich in der Hook-Definition hier von Policy, Policy Allow, das ist die Standard-Policy, auf Policy Drop wechseln. So, das mache ich jetzt hier im Input, dann im Forward, dann noch im Output. Und wir haben da immer noch Prompt. So. Voilà. So. Jetzt. Mögt ihr noch? Das Ding, das soll ja routen. Das ist ja, nein, Router, das soll ja routen. Ich habe, um die ganze Sache ein bisschen interessanter zu machen, habe ich noch einen Raspi mitgebracht. Den will ich an einen weiteren Port der APU anschließen. Da läuft SSH und ein Webserver drauf. Damit das klappt, erstelle ich jetzt eine DMZ-Zone auf dem dritten Port. In der DMZ will ich kein DHCP und keine IPv6-Auto-Configuration haben. Bei Servern vergebe ich die IP immer statisch. So, Raspi ist hier, hat hier die Serverrolle, dann mache ich das so. Das wäre dann System Network DMZ Network und die entsprechende Config wäre dann ziemlich einfach. Hier auch wieder der Default Gateway FE80.1. Das Interessante an diesem Ansatz ist, dass ich das auf jedem Interface machen kann. Also ich habe die gleiche Adresse auf jedem einzelnen Interface und es gibt keinen IP-Konflikt, weil das Link Local ist. Also ich kann hier mehrere Ports, Interfaces auf der APU haben mit der gleichen Link Local Adresse. Und ich muss mir auch nur die merken, wenn ich ein Default Gateway einrichte bei den Clients. So, das wäre es schon. Die Destination habe ich einfach hier einmal aufgezählt. Also ich habe jetzt irgendwie FF01, FF02, FF03. Dann ja, Network Control, Reload. Habe ich hier, das ist jetzt konfiguriert, hat aber noch kein Carrier. Jetzt müsste das da sein. Voilà. Das ist jetzt wieder degraded, weil es keine Routable IP auf dem Interface hat. So, sobald der Ping gestartet ist, sollte dieser eigentlich auf ein Ping antworten. Da, Da haben wir gemacht. Das tut er aber nicht, weil, wenn wir da ins Firewall-Log schauen und ich das Ding pinge, dann sollten dann wieder Pakete zu sehen sein. Das heißt, ich muss in der Forward-Chain muss ich eine entsprechende Regel einfügen. Das mache ich jetzt. Forward wäre da hier. Oberhalb der Log. Regel kommt dann jetzt hier auf der Folie. Ja, genau. So, ich finde das nicht, darum kopiere ich da mal alles. Also wir haben hier wieder OFName, DMZ, dann habe ich mich entschieden, den HTTP-Traffic von überall her zuzulassen. Beim SSH will ich nur vom internen Netz zulassen. Bei Ping will ich auch nur vom internen Netz zulassen. So, hoffentlich fällt der Check auf die Schnauze. Sollte da noch ein Fehler drin sein? Genau, ich habe iFace DMZ nicht definiert. Das hole ich jetzt nach. Voilà. Und das Gute ist, dass es wirklich ziemlich explizit darauf hinweist, was falsch ist. So, neu define. So. Voilà, jetzt pingt das. Ah, das sieht man jetzt leider nicht hier. Doch. Das sollte nicht zu sehen sein. Okay.
Da hast du es in Forward gesehen. Soll das in Output sein?
Nein, es hat tatsächlich, Reload hat nicht funktioniert, weil ich wahrscheinlich Network Control Reload gemacht habe statt NF Tables Reload. Genau. Sowas. Also das pingt jetzt. Damit habe ich auch Zugriff per SSH auf das Gerät. Und das könnt ihr mir jetzt einfach glauben, das funktioniert jetzt. Genau. Das ist das, was ich da zeigen wollte. Hier noch die Regeln, die wir vorhin auch schon eingebaut haben. Dann weiter. So, bis jetzt. Was steht da noch? Was steht auf dieser Folie? Was will uns die Folie sagen?
Das hast du schon.
HTTP Forward, okay, ja genau, das ist genau. Auf dem HTTP Port soll JASPI von überall her zugänglich sein, genau. Voilà, das ist das. Dann, bis jetzt habe ich die Konfiguration einfach mit Trial and Error zusammengeschustert, solange das Setup einfach ist und die Regeln überschaubar sind, funktioniert das wunderbar. Ein Blick in die Doku schadet aber trotzdem nicht. Dieses Diagramm ist für mich persönlich sehr, sehr hilfreich, weil hier klar ersichtlich ist, welchen Weg die IP-Pakete durch den Kernel durch und den Userspace durchnehmen. Wenn ich unsicher bin, in welche Chain ich eine Firewall-Regel einbauen muss, dann hilft mir das Ding sehr weit. Im einfachsten Fall, so wie wir es jetzt gesehen haben, genügt es, je eine Chain in Input, Forward und Output Hooks zu hängen. Bei komplexeren Setups können mehrere Chains pro Hook das Regelset vereinfachen. Der Input Hook, also das jetzt spreche ich von diesem hier, das kann interessant sein, um Pakete auf der Basis von Source-Adresse zu droppen. Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, um in das Geschehen einzugreifen. Dieser Hook kann interessant sein, um kleinere DOS-Angriffe abzufangen. Das ist bevor der Kernel irgendwelche Connection-Tracking oder solche Dinge gemacht haben. Also nichts, was teuer ist, ist da schon gemacht. Genau. Weiter zur Doku. Es gibt eine sehr umfangreiche Manpage von NFT. Die ist sehr interessant. Dann gibt es zwei Systemd-Manpages, die ich euch empfehlen will. Und zwar systemd.network. Das ist alles über die Network Units. Und systemd.netdev. NetDev kommt dann ins Spiel, wenn ihr VLANs bauen oder WireGuard-Interfaces machen oder andere virtuelle Interfaces. Es hat eine sehr, sehr lange Liste von Dingen, die man mit diesen Tunnels und so machen kann. Genau, ich habe auch eine kleine Doku zusammengestellt, wo ich einiges aufgeschrieben habe, was ich so in meinen Jahren zusammengebaut habe, insbesondere auch die Methode mit den IPv6-Adressen und solche Dinge, das steht da alles in dieser Doku drin. Genau, jetzt am Ende meiner Slides. Wenn ihr euch weiter interessiert für das Setup oder für irgendwelche Details oder so, dann bin ich verfügbar über das ganze Wochenende. Wenn ihr Fragen habt, bitte nutzt doch das MIC. Dann hören es die Leute, die noch nicht abgeschaltet haben im Stream. Ja.
Eine irgendwie saublöde Frage. Geht das nur mit Systemd oder?
Nein, natürlich nicht. Das geht auch. Ja, das ist gut, das ist eine gute Frage. Das geht natürlich mit allen Netzwerktools, die wir zur Verfügung haben. Oder? Mein Fokus liegt auf Systemd, weil das zur Freude vieler und zum Leid vieler per Default läuft auf den Linux-Distributionen. Und weil die Konfiguration es ist ein Werkzeug, das mir sehr gut in den Händen liegt. Weil ich kann, also ich nutze Configuration Management Tools und da ist es wie das Einfachste, was man haben kann, ist, wenn man einfach ein File irgendwo hin kopieren kann und dann ein Reload machen, oder? Also es ist so, oder in deine Template und dann aus der Template eine Config generieren und Reload machen. Und das ist der Grund, warum ich Tools bevorzuge, die auf kleinen Files basieren. Weil da kann ich die Config dann einfach zusammen bauen und ausliefern und ja, und im Idealfall noch ein Check fahren, bevor es das live geht und solche Dinge. Und das ist der Grund, warum ich Systemd nutze, aber das kann natürlich auch alle anderen Möglichkeiten, die man unter Linux hat, funktioniert genauso gut.
Danke.
Merci.